Ich habe so ein bisschen so ein zwiespältiges Verhältnis zu dem Thema Vorbilder oder auch Role Models, weil ich es ganz wichtig finde, dass wir eben nicht gucken, dass wir Kopien von Menschen werden. Und ich glaube, das ist manchmal so ein bisschen das Risiko, weil man sagt, das ist mein Vorbild oder du bist ein Vorbild, dass man dann so sehr versucht, wie diese Person zu sein.
Mut zur Persönlichkeit, der Podcast von Shirin De Bruyne mit starken Persönlichkeiten und echten Impulsen als Sprungbrett für deinen Erfolg im Business. Ja, wie können wir heute die Arbeitswelt positiv verändern und welche Rolle spielen dabei unsere Gefühle und vor allem unsere Persönlichkeit? Darüber spreche ich mit einer Expertin und Führungskraft, die von der Kinderpflegerin zu einer der 25 Frauen, die unsere Wirtschaft revolutionieren, aufgestiegen ist. Sie ist die treibende Kraft hinter einer Unternehmenskultur, die echte Vielfalt und Inklusion nicht nur als Schlagworte versteht, sondern als Schlüssel zum Erfolg. Und mit über 15 Jahren Erfahrung in der Wirtschaft und als Diversity and Inclusion Lead bei Microsoft Deutschland arbeitet sie täglich daran, Empathie, emotionale Intelligenz und Leadership zu fördern, um nachhaltige Veränderungen zu bewirken. Ja, lasst uns gemeinsam entdecken, wie sie diese Mission jeden Tag lebt, vorlebt und welche Tipps sie uns in Sachen Mut zur Persönlichkeit auch mit Blick auf ihre ganz eigene Geschichte zu geben hat. Herzlich willkommen, Magdalena Rogel. Hi!
Ja, Mensch, vielen, vielen Dank für die schöne Vorstellung. Da werde ich gleich rot, gut, dass man das im Podcast nicht so sieht.
Naja, sieht man, es gibt es ja auch als Video.
Ja, das stimmt. Aber für die, die es nur hören.
Egal, egal. Hör mal, das kannst du dir immer jetzt anhören, weißt du, so als Motivationskick am Morgen oder whatever. Sehr schön. Lena, schön, dass du da bist. Und ich stelle dir direkt die erste Frage, die sich alle meine Podcast-GästInnen stellen müssen. Und zwar, welche drei Hashtags beschreiben dich denn am besten?
Super, super schwierig, immer diese drei Hashtag-Frage und das so zu begrenzen. Aber ich würde sagen, also der allererste Hashtag ist auf jeden Fall ganz, ganz klar Emotionen. Das ist für mich ein riesengroßes und ganz, ganz wichtiges Thema, was mir sehr, sehr am Herzen liegt und womit ich mich sehr viel beschäftige. Der zweite Hashtag, das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen gemein, weil es eigentlich fast damit zusammenhängt, aber für mich doch nochmal ein weiterführendes Thema ist, nämlich Empathie. Und der dritte Hashtag, glaube ich, würde ich sagen, Veränderung, weil sich bei mir immer und immer viel verändert und immer viel verändern wird. Das ist, glaube ich, so die große Konstante in meinem Leben.
Ja, das ist spannend. Da tauchen wir jetzt ein, weil Veränderungen machen einen ja auch nicht nur fitter und stark, sondern auch zu dem, was du heute bist. Und vor allem, du hast mir auch im Vorgespräch gesagt, dass du hattest ja auch einen Wechsel in deiner Karriere. Ich hatte ja auch schon gesagt, ne, Kinderpflegerin und heute eben Digital Leader. Sag mal, da hattest du gesagt, von Farbe zu Grau war das für dich so ein bisschen, als du damals dann quasi von der Kinderpflege ins Büro gekommen bist. Erzähl mal, also welche Veränderungen hast du denn in der Karriere alle so durchlebt und was hat das mit dir gemacht?
Ja, das ist immer total schwierig, wo ich da anfange, weil irgendwie so viel passiert ist. Und ich glaube, am besten ist es, wenn ich es quasi rückwärts mache. Also ich bin jetzt aktuell, wie du schon gesagt hast, Diversity and Inclusion Lead in einem sehr, sehr großen Unternehmen, in einem weltweiten Konzern. Und das ist für mich ganz interessant, weil ich, seitdem ich in dieser Rolle bin, nämlich seit 2,5 Jahren, auch in der HR-Abteilung arbeite. Und das war für mich tatsächlich nochmal ein ganz schöner Quereinstieg, den ich gemacht habe, weil ich davor in der Unternehmenskommunikation war und eben klassisch Corporate Comms gemacht habe, viel Social Media. Und dieser Wechsel dann damals war für mich nochmal ein ganz, ganz großes Learning und quasi fast der zweite Quereinstieg dann in meinem Leben, weil der erste Quereinstieg, den hast du schon angesprochen, der war, als ich eben von der Kinderpflegerin in die Medienwelt gekommen bin. Und das Ganze war nicht wirklich geplant und das war jetzt auch nicht aus Eigenmotivation, dass ich gesagt habe, ich möchte mir mal was anderes anschauen, sondern eher eine persönliche Krise. Und wie du schon gesagt hast, für mich hat sich's damals angefühlt, als würde ich von einer farbigen Arbeitswelt in eine schwarz-weiße oder eher graue Arbeitswelt kommen, weil die soziale Arbeitswelt natürlich ganz, ganz stark geprägt ist von Menschlichkeit, von dem, was ich in den Hashtags schon angesprochen habe, Emotionen, Empathie. Und dann kam ich in die Büroarbeitswelt und dachte, okay, hier sind alle Roboter. Und das war für mich ganz schön herausfordernd. Aber heute, wenn ich eben so zurückschaue, glaube ich, dass das alles für mich ganz viele wertvolle Erfahrungen waren, die ich schon machen durfte und die mir auch jetzt eben in diesem zweiten Quereinstieg eben dann von der Kommunikationswelt in die HR-Welt auch wirklich nochmal sehr, sehr geholfen haben.
Du wirst ja ganz oft als Vorbild beschrieben, ne? Wie findest du das? Also fühlst du dich wohl dabei, ein Vorbild zu sein?
Ja, also natürlich freut mich das total und ist das ein super, super schönes und ganz warmes Gefühl, wenn Menschen sagen, hey, du bist ein Vorbild für mich. Ich habe so ein bisschen so ein zwiespältiges Verhältnis zu dem Thema Vorbilder oder auch Role Models, weil ich es ganz wichtig finde, dass wir eben nicht gucken, dass wir Kopien von Menschen werden. Und ich glaube, das ist manchmal so ein bisschen das Risiko, weil man sagt, das ist mein Vorbild oder du bist ein Vorbild, dass man dann so sehr versucht, wie diese Person zu sein. Und ich finde, es ist ganz schön, wenn man sich bei Menschen Dinge abguckt oder wenn man von Menschen eben Dinge lernt. Aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir stark bei uns selbst bleiben und gucken, was macht mich aus? Was macht mich einzigartig? Wofür bin ich besonders? Und das ist eben ganz wichtig, damit nicht plötzlich Kopien von Vorbildern entstehen und wir so diese Einzigartigkeit, diese Menschlichkeit verlieren, die so wichtig ist. Und deshalb, ja, wie gesagt, habe ich so ein bisschen ein zwiegespaltenes Verhältnis zu dem Thema Vorbilder. Ich glaube auch, dass wir ganz, ganz stark Vorbilder für uns selbst sein können. Und das ist was, was vielen Menschen, glaube ich, schwerfällt, was für mich auch erst schwer war, mich an dieses Konzept so ein bisschen ranzurobben. Aber ich finde das ganz schön, wenn man sich so ein bisschen überlegt, also einerseits kann es die Frage sein, was hätte ich früher gebraucht, was für einen Menschen, was für eine Führungskraft, was für eine Kollegin hätte ich mir gewünscht und dass wir dann so sind. Oder eben auch zu überlegen, wie möchte ich denn in Zukunft sein? Wie möchte ich mich weiterentwickeln? Wo möchte ich hin? Wie sehe ich mich selbst vielleicht in 10 Jahren? Und da gibt es ganz schöne Dinge, das kann man mal im Internet suchen, in Richtung Future Self. Also, dass man so ein bisschen sich Gedanken darüber macht, wie ist mein Future Self? Wer ist mein Future Self? Wie sollte mein Future Self aussehen? Wie verhält sie sich? Und so weiter. Und das sind, finde ich, ganz schöne Methodiken, um eben auch so dieses Thema Vorbild und Role Model ganz stark in sich selbst zu suchen.
Machst du denn regelmäßig, weil ich habe mit Christina Richter noch drüber gesprochen, auch im Podcast, machst du regelmäßig auch so Check-ins mit dir selbst, wo du dir auch diese Fragen stellst?
Ja, ja,
ja, wie oft machst du das? Wie kommt das total? Wie machst du das?
Also ich mache tatsächlich jeden Morgen, das ist jetzt ein bisschen absurd, aber es ist jetzt nicht geplant gewesen, aber ich habe hier das 6-Minuten-Tagebuch, was wahrscheinlich viele kennen und du natürlich auch, genau. Also das mache ich tatsächlich jeden Tag. Und auch das ist ja schon so ein kleiner Check-in mit einem selbst. Und ich glaube, das ist das Wichtige, weil für viele Menschen ist es so eine Hürde, weil sie dann denken, oh, jetzt muss ich mir Zeit nehmen und mich hinsetzen und Klangschale und Räucherstäbchen und großer Aufwand. Aber das muss es ja gar nicht sein. Also ich glaube, das ist ganz toll, wenn das ein paar Minuten am Tag sind. Und das ist viel wertvoller, als wenn ich mir dann vielleicht nur einmal im Monat Zeit dafür nehme. Und ich merke für mich ganz stark, dass ich das mittlerweile richtig brauche, um in den Tag reinzukommen. Ich mache das 6-Minuten-Tagebuch tatsächlich seit ganz, ganz vielen Jahren. Und das ist so eine Art, wie du sagst, zu dem persönlichen Check-in. Bei mir, glaube ich, ist auch ganz stark Yoga noch ein Thema. Das muss überhaupt nicht Yoga sein. Ich glaube, grundsätzlich, wenn wir uns bewegen, wenn wir irgendwie mit unserem Körper in Verbindung sind, das kann jede Art von Sport oder Bewegung sein. Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wertvoll, mit sich einzuchecken und vielleicht auch mal bewusst zu fühlen, hey, wo bin ich denn irgendwie, wo habe ich eine Anspannung, wo fühlt sich was vielleicht nicht so gut an, wo muss ich vielleicht einfach mal locker lassen, im wahrsten Sinne des Wortes, und das hilft mir auch ganz stark. Und dann mache ich aber tatsächlich mindestens einmal im Jahr für mich so einen ganz, ganz großen Check-in und nehme mir ganz viel Zeit für die Selbstreflexion. Das mache ich tatsächlich immer so zum Jahreswechsel, weil das für mich dann so die Zeit ist. Und das mache ich über mehrere Tage, dass ich dann wirklich nochmal schaue, okay, wie haben sich meine Werte vielleicht verändert? Was sind Dinge aus diesem Jahr, die ich mit ins nächste Jahr nehmen möchte? Was sind Menschen, die mir in diesem Jahr irgendwie ganz viel Wertvolles gegeben haben? Und das finde ich ganz wichtig und ist für mich immer so ein schöner Zeitpunkt, um ja so ein bisschen eine Zäsur zu machen und eben auch zu gucken, was lasse ich los und was will ich vielleicht auch noch ein bisschen näher an mich ranholen.
Ja, vor allem, damit wir eben nicht Roboter sind, ne? Mhm. Also ich glaube, das ist sehr wichtig, weil jeder von uns hat sehr viel zu tun und ist dann in seinem Alltag gefangen und kommt eigentlich gar nicht so wirklich mehr dazu zu fragen, bin das eigentlich noch ich? Ja. Passt das eigentlich überhaupt zu meinem Wesen, was ich da jetzt gerade tue? Und vielleicht ändern sich ja auch Dinge drumherum.
Genau.
Ne? Lebensveränderungen und so weiter. Deswegen diese Rituale auch zwischen den Jahren kenne ich sehr gut. Kann ich auch nur empfehlen. Finde ich sehr schön, ja. Ja, spannend. Aber nochmal kurz zum Thema Role Model, weil ich das wirklich häufig in deinem Zusammenhang entdeckt habe, als ich mal so ein bisschen recherchiert habe. Wer war denn für dich ein Role Model? Hattest du Vorbilder?
Oder ja, definitiv. Also deshalb sage ich, ich finde das Thema Vorbilder ganz wichtig, weil ich glaube, das kann uns immer so ein bisschen auch eine Richtung geben. Und für mich gibt es natürlich viele Menschen, die in unterschiedlichsten Situationen Vorbilder sind oder waren. Für mich sind zum Beispiel meine besten Freundinnen ganz, ganz große Vorbilder und ganz wichtig. Ich glaube, wenn wir jetzt so in den Business-Kontext gehen, dann gibt es vor allem zwei Frauen, die für mich wirklich so große Leuchttürme waren und auch nach wie vor sind. Und das ist einerseits Janina Kugel, die sich ja auch ganz viele kennen, ehemalige Siemens-Vorständin und für mich eine der Vordenkerinnen für Diversity und Inclusion. Und auf der anderen Seite ist das Miriam Meckel, die auch eine ganz beeindruckende, spannende Frau ist, die in so vielen verschiedenen Bereichen unterwegs ist, sich sehr, sehr stark mit unserer Zukunft auseinandersetzt und vor allem mit dem, was die Zukunft mit uns Menschen macht und wie wir Menschen eben auch zukunftsfähig sein können. Und ist sehr stark im Bereich auch AI unterwegs, aber immer eben mit einer deutlichen menschlichen Verbindung. Und das finde ich ganz toll, diese beiden Frauen. Und ich habe da auch eine ganz schöne Geschichte, weil ich kann mich ganz gut erinnern an meine allererste Coaching-Session, die ich mit meinem Coach hatte vor bestimmt mehr als 8 Jahren. Und dann haben wir eben auch so ein bisschen aufgeschrieben und haben so einen Wertekompass gemeinsam gemacht und haben so ein bisschen geguckt. Und dann ging es eben auch darum, wer sind denn so für mich Menschen? Und diese zwei Namen standen dann groß auf dieser Metaplanwand, eben Janina Kugel und Miriam Meckel, damals für mich wirklich also meilenweit weg von dem, wo ich war. Und heute kann ich sagen, dass beide Freundinnen von mir sind.
Toll.
Wir schreiben uns WhatsApps, wir sehen uns regelmäßig und das ist für mich ganz, ganz schön und ganz besonders. Und gleichzeitig aber auch ganz wichtig wieder für das Thema Role Models, weil es so eine Nahbarkeit schafft und weil es mir dann auch gezeigt hat, auch diese Frauen sind Menschen. Mhm. Und auch wenn ich die nach wie vor unglaublich bewundere, sind sie trotzdem Menschen und sind nicht irgendwie so Lichtfiguren, die kein Zeichen von Schwäche haben. Und das finde ich immer ganz wichtig und wertvoll, wenn Menschen sich eben auch menschlich zeigen.
Ja, genau. Und vor allem auch real sind, ne?
Ja.
Also keine Rolle spielen, sondern eben, und da kann ich, leider kenne ich Frau Kugel nicht, aber ich habe Miriam Meckel auch jetzt ein paar Mal auch gesehen auf der Bühne und dann auch gesprochen mit ihrer Partnerin auch zusammen, ne, mit genau, und das war wirklich großartig, die auch in Vorträgen zu erleben, ne, das ist, da merkst du, ich finde es auch immer sehr schön und finde es ganz spannend zu beobachten, weil ich stehe ja auch viel auf der Bühne und ich weiß auch, wie es ist und wenn man ein Thema vertritt, was einem persönlich so wichtig ist. Mhm. Da spielen ja auch Emotionen eine große Rolle. Und ich finde, die beiden machen das so großartig und dann auch mit Musik. Also dann habe ich gedacht, ne, wo sie sich ans Klavier gesetzt hat, also nicht Miriam, aber wo sie sich ans Klavier gesetzt hat und dann hat sie dazu gesungen. Ich fand das so unglaublich cool und super authentisch. Also mal sehen. Vielleicht habe ich auch die große Freude, meinen Podcast hier mit ihr zu reden. Aber jetzt komme ich zurück zu dir, Lena, weil ich freue mich auch, dass du da bist. Und let's talk about feelings in business. Also jetzt mal im Ernst. Also ich stelle mir jetzt mal so ein paar Situationen vor, in denen ich auch ab und zu so bin. Also, ich bin schon jemand, der, ich sage immer, wenn ich zu harsch bin, sage ich immer, das ist die Niederländerin in mir. Tut mir leid, dass ich ein bisschen pushy bin, aber ich bin halt pragmatisch. Klappt meistens. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere doch seine Emotionen nicht so zeigen möchte, um eben nicht als Weichei zu gelten oder irgendwie als jemand, der sich nicht durchsetzen kann oder ne, irgendwie ja, sich rumkommandieren lässt oder einfach weich ist. Was bringen uns Emotionen in der Arbeitswelt und warum sind die so wichtig?
Ja, die bringen uns alles. Das ist die kurze Antwort, aber natürlich will ich auch eine lange Antwort geben. Also für mich war es tatsächlich auch ganz lange so, wie du sagst, dass ich versucht habe, meine Emotionalität zu verstecken. Vor allem eben nach dem Quereinstieg, weil ich das Gefühl hatte, diese Büroarbeitswelt hat eben keinen Raum für Emotionen. Und weil ich damals ja die Quereinsteigerin war und alle anderen das studiert hatten und da schon ganz lange waren, dachte ich, die werden ja wissen, wie das geht. Also muss es an mir liegen, also muss ich mich anpassen. Und ich habe eben ganz lange versucht, mich anzupassen. Ich bin heute sehr froh, dass es mir nicht gelungen ist. Aber ich habe eben in diesen Jahren sehr stark versucht, meine Emotionen zu unterdrücken und denen möglichst gar keinen Raum zu geben, weil ich genau davor Angst hatte, was du angesprochen hast, dass Menschen dann denken, ich bin zu weich, dass Menschen denken, ich bin nicht professionell. Und für mich war es dann tatsächlich damals, ich war erst in der Medienbranche ein paar Jahre unterwegs und dann bin ich eben vor mehr als 8 Jahren bin ich zu Microsoft gekommen und da war für mich das erste Mal so eine Unternehmenskultur, in der ich für mich das Gefühl hatte, ich darf so sein, wie ich bin, eben auch mit meiner Emotionalität und nicht nur ich darf so sein, sondern ich soll so sein. Ich hatte damals dann auch meine erste Führungsposition und habe vor allem dann auch als Teamlead gemerkt, dass emotionale Intelligenz und Empathie unerlässlich ist. Anders kann ich gar nicht den Mitarbeitenden dabei helfen, sich weiterzuentwickeln, zu wachsen, kann gar keine Bindung aufbauen, kann zum Beispiel auch keine Motivation entfachen, schaffe es nicht, mich in die Mitarbeitenden reinzuversetzen. Also all das hat ja sehr viel mit emotionaler Intelligenz und Empathiefähigkeit zu tun. Und das war für mich eigentlich eine ganz, ganz tolle Zeit, weil ich so das Gefühl hatte, ich kann zum ersten Mal wieder atmen und so sein, wie ich bin. Und dann bin ich damals auch das erste Mal in die USA geflogen. Und das war für mich allein schon ganz emotional, nur diese Reise, weil ich tatsächlich bis dahin noch nie so weit gereist bin. Es war das erste Mal auch, dass ich einen Reisepass beantragt habe mit 30, weil als Kinderpflegerin kann man sich solche Reisen einfach nicht leisten. Und das war für mich schon mehr als genug. Aber dann war ich tatsächlich auch noch dort auf einer Konferenz, in der es darum ging, das persönliche Mission Statement zu entwickeln. Und ich fand das so toll. Das war eine Psychologin, die das gemacht hat bei dem Workshop. Und sie war ganz, ganz begeistert und hat mich so gefreut, endlich mal wieder ganz stark in diese Verbindung zu gehen. Was macht mich aus als Mensch? Wer bin ich? Was sind meine Werte? Was motiviert mich eben auch? Und dann bin ich aus diesem Workshop rausgekommen und eine Kollegin kam auf mich zu und meinte dann, ach Lena, du bist gut, dass ich dich sehe. Ich finde ja, du bist echt zu emotional und das untergräbt deine Autorität als Managerin. Ja, au. Und ich war natürlich erstmal sehr wütend und irgendwie auch ganz verunsichert über dieses Feedback. Aber heute kann ich sagen, dass das damals der Anstoß für mich war, dass ich gesagt habe, okay, ich will mich jetzt intensiv mit dem Thema auseinandersetzen. Nicht nur aus meiner Erfahrung, sondern ich will eben auch schauen, was sagt die Wissenschaft dazu. Ich will mit ExpertInnen sprechen und will mich zu dem Thema wirklich weiterentwickeln. Und ich habe dann eben nicht nur ganz, ganz viele Bücher gelesen, sondern hatte das Glück auch sehr viele WissenschaftlerInnen zu sprechen, zu treffen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und daraus ist dann eben auch ein Buch entstanden. Und in dem Buch habe ich eben in jedem Kapitel auch Studien zitiert und mir die Wissenschaft mit dazu genommen, weil ich es ganz toll finde, meine eigenen Erfahrungen teilen zu können oder auch das, was andere, meine Mentees, andere Menschen mir erzählt haben, aber eben auch immer die Wissenschaft an die Seite zu stellen, weil ich glaube, das ist so das Risiko bei diesem Thema, dass ganz viele so sofort, ach ja, Gefühlsduselei und jetzt kommt sie bestimmt mit ihrer Klangschale und will uns was erzählen. Und mir war immer ganz wichtig, die Wissenschaft eben mit dazu zu holen. Und das ist so interessant, ganz egal, ob wir in die Wirtschaftsforschung, in die Sozialforschung, in die Psychologie, in die Arbeitsforschung gehen. Alle WissenschaftlerInnen aus allen Bereichen sind sich einig, dass Emotionen eben für unsere Arbeit ganz wichtig sind und vor allem die emotionale Intelligenz. Mhm. Wie ich gerade schon gesagt habe, Emotionen motivieren uns. Wenn wir unsere Empathiefähigkeit trainieren, können wir uns reinversetzen, was brauchen unsere KundInnen? Du als Podcast-Hostin überlegst ja auch, was wollen deine HörerInnen, deine ZuschauerInnen, was interessiert die, welche Menschen interessieren die, welche Fragen soll ich stellen für die? Das hat ja ganz viel mit Empathiefähigkeit zu tun.
Absolut, ja.
Und so ist es, glaube ich, ganz egal, in welchem Job wir uns befinden. Es ist immer wichtig, dass wir uns entweder in unsere KundInnen, in unsere Mitarbeitenden, in unsere KollegInnen reinversetzen. Und dafür braucht es eben diese Empathiefähigkeit. Und die können wir dann am besten entwickeln, wenn wir eben auch unsere eigenen Emotionen gut reflektieren, gut wahrnehmen, ein Bewusstsein dafür schaffen und so eben, ja, eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes das Selbstbewusstsein entwickeln, was wir eben so dringend brauchen.
Ja, und auch nur so kann ja Inklusion passieren, ne? Also ich glaube, ohne sich selbst zu kennen und seine Emotionen auch, ich will nicht sagen zu kontrollieren, aber zumindest Herr, Frau der Emotionslage zu sein, ne? Und auch beurteilen zu können und sich da auch zu reflektieren, ohne das schaffen wir ja auch keine faire Arbeitskultur. Oder wie siehst
Absolut.
Du das?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also ich glaube tatsächlich, dass Empathie die Brücke ist zwischen Diversität und Inklusion, weil Diversität ist ja, hat an sich für mich keinen Wert. Diversität ist ein Fakt. Das ist ein Fakt unserer Gesellschaft, unserer Welt. Alle Menschen sind unterschiedlich. Die Diversität ist da. Aber um diese Inklusion dann wirklich leben zu können, brauchen wir diese Empathiefähigkeit, wie du sagst, einerseits uns selbst zu reflektieren, zu verstehen, wer bin ich, was macht mich aus, was macht mich einzigartig oder was unterscheidet mich eben auch von anderen, was ist meine Vielfalt. Und dann aber auch mit der Andersartigkeit umzugehen der Menschen und dass wir Vorurteile haben, dass wir Menschen, die anders sind als wir, vielleicht erstmal so ein bisschen mit Abstand uns anschauen oder dass erstmal vielleicht irgendwie so ein merkwürdiges Gefühl aufkommt, das ist total in Ordnung, das ist menschlich. Und solange wir Menschen sind, werden wir unbewusste Vorurteile haben. Das macht einfach unser Gehirn, weil es so viele Informationen pro Sekunde verarbeiten muss, dass es eben manchmal sehr einfach sortiert und nichts anderes als das sind unbewusste Vorurteile, das ist ein einfaches Sortieren. Und das Wichtige ist eben, dass wir uns dessen bewusst werden und dass wir dann einmal noch kurz pausieren und überlegen, was hat mein Gehirn da gerade gemacht? Wo habe ich hier gerade jemanden einsortiert?
Das sehe ich aber anders.
Ja.
Lass mal reden.
Genau. Und das ist so wichtig, dass wir da ab und zu in diesen Moment reingehen und darauf achten und eben dann auch aushalten, wenn jemand vielleicht auch eine ganz andere Perspektive und damit auch eine ganz andere Meinung hat als wir. Das hat ja mit Empathiefähigkeit zu tun, dass wir nicht sofort versuchen, jemanden zu überzeugen, sondern dass wir erstmal zuhören, dass wir erstmal versuchen zu verstehen, nicht unbedingt die Meinung zu verstehen und das dann anzunehmen, sondern zumindest die Perspektive zu verstehen. Und das muss dann nicht heißen, dass die Perspektive dieser Person richtig ist, aber zu verstehen, woher die Person vielleicht diese Perspektive hat, wieso sie ein Thema ganz anders sieht. Das ist ganz wichtig und dafür ist eben emotionale Intelligenz und Empathiefähigkeit unerlässlich.
Mann, 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 da kann ja dein Arbeitgeber froh sein, dass du da bist, ne?
Das denken die zumindest meistens.
Sehr schön. Aber du hast gerade schon so viele coole Fragen gesagt, die alle jetzt zu meiner, ja, einer meiner drei Rahmenfragen führen muss. Und zwar, was heißt denn für dich Mut zur Persönlichkeit? Wie würdest du das definieren für dich, Lena?
Ja, ich finde das ganz, ganz schön und das, also mit mir macht das ganz viel, weil ich glaube, für mich ist Mut zur Persönlichkeit wirklich Mut dazu, wir selbst zu sein. Und das finde ich ganz schön und ganz wertvoll, weil wir ja gerade in unserer LinkedIn-Bubble ganz oft mit dem Begriff Personal Branding konfrontiert sind und das ja so ein großes Thema ist. Und ich habe so ein bisschen zwiespältiges Gefühl zum Begriff Personal Branding und ich finde Mut zur Persönlichkeit ganz, ganz wichtig, weil das eben zeigt, okay, Mut zu dem, wer wir wirklich sind, was uns als Person ausmacht, das, was wir ganz persönlich ja einfach Einzigartiges mit in diese Welt bringen. Und dafür braucht es manchmal Mut, weil wir sehr stark das Bedürfnis haben, dazu zu gehören. Das ist ein urmenschliches Bedürfnis, das ist ganz wichtig und wertvoll. Aber das macht es eben manchmal ein bisschen schwierig, vielleicht auch zu sagen, so ja, ich will dazu gehören, aber in manchen Dingen bin ich einfach anders und das ist schön so und das ist gut so. Und das ist genau dieser Mut zur Persönlichkeit, den ich mir ganz, ganz stark wünsche.
Schön, haha, wieder eine neue Definition gelernt, herrlich. Naja, weißt du, weil ich bin ja auch jemand, ich bin auch schon also seit ungefähr so lang unterwegs in der Wirtschaft und jetzt auch so 15, 16 Jahre und ich habe das immer schon gesagt, ne? Menschen reden gerne mit Menschen, nicht mit Unternehmen oder auch nicht mit Marken, ne? Und damals wurde ich auch noch so ein bisschen schief angeguckt. Ne? Ich habe ja auch in der Presse gearbeitet und da war das halt einfach noch so ein bisschen anders damals. Und es ist heute wirklich so, dass es eben sehr gut verstanden wird. Ne? Also auch wenn ich mit Menschen rede, die ihre Persönlichkeit bewusst mehr im Business einsetzen möchten, zum Beispiel, hatte ich jetzt gerade noch eine Gruppe gehabt. Das war so krass, weil wir haben über Hindernisse. Was hindert dich daran, authentisch zu kommunizieren? Ne? Mhm. Und zu über 80%, was angegeben wurde, war die Angst davor, abgelehnt zu werden, belächelt zu werden, auf Gegenwind zu stoßen, nicht genügend Fachinformationen zu haben, nicht genügend Zertifikate gesammelt zu haben, um das zu sagen und so weiter. Ne? Wir haben so große Angst, wir selbst zu sein. Wenn wir doch einsehen, dass jeder diese Ängste gleichermaßen hat, wären wir doch alle wieder auf dem gleichen Level und könnten loslegen, oder? Ja. Naja, also, also ja. Ich habe die Angst doch auch. Hast du die Angst auch manchmal? Also weil du gehst ja auch in Gebiete rein, sprichst mit Wissenschaft und Co. Hast du auch mal Respekt vor dem, was du machst? Also wo du auch sagst, wow, jetzt komme ich in Schwitzen. Hast du das mal?
Absolut, jeden Tag. Also das ist bei mir immer so ein bisschen scherzhaft, aber doch ernsthaft die Antwort, wenn Leute mich fragen, so ja, was machst du eigentlich in deinem Job? Und dann sage ich eigentlich immer, ja, das frage ich mich selbst jeden Tag. Und natürlich ist das mit einem kleinen Augenzwinkern gemeint, aber ich sehe das wirklich so. Und einerseits finde ich das ganz, ganz wertvoll, dass ich einfach immer noch sehr am Entdecken bin, was ich da mache, wie ich es mache. Und das ist ja auch schön, das ist ja auch so eine Neugier, die ganz, ganz stark hilft. Aber es gibt natürlich auch Tage, in denen das so ein bisschen kippt in die Richtung Imposter-Phänomen. Und eben das, du kennst das sicher vielleicht für die Zuhörenden, die den Begriff vielleicht noch nicht gehört haben. Das beschreibt so ein bisschen das Gefühl, eine Hochstaplerin zu sein. Also so dieses Gefühl, so oh Gott, jetzt werden die checken, dass ich das gar nicht kann. Und das Gefühl habe ich ganz oft. Das hatte ich natürlich anfangs nach meinem Quereinstieg oft, dass ich dachte, oh Gott, wenn die rausfinden, dass ich gar nicht studiert habe, was denken die dann von mir? Wenn die merken, dass ich kein Abitur habe, dann denken die, ich bin dumm. Und natürlich ist das immer wieder auch der Fall. Und für mich ist ganz interessant, dass ich immer dachte, naja, wenn ich mal in so einer höheren Position bin, wenn ich dann eine Berufserfahrung habe, dann ist das vorbei. Interessanterweise wird das eher stärker. Und das habe ich jetzt, ja, und das habe ich jetzt von ganz vielen auch schon gehört. Aber ich finde das nicht schlimm, weil ich glaube, dass wenn man eben auch so ein bisschen mehr Erfahrung hat, dass man auch mehr Erfahrung damit hat, damit umzugehen und so ein bisschen die Methodiken auch anzuwenden. Und für mich ist das so ein bisschen, ich erkläre das damit, dass je höher man kommt, desto größer wird die Höhenangst auch ein bisschen. Und das ist bei mir eben so, dass ich, wenn ich auf extrem großen Bühnen stehe und kurz bevor ich darauf gehe, denke ich mir, was mache ich hier überhaupt? Wie komme ich dazu, das zu tun? Was glaube ich, wer ich bin? Und wie ich aber gerade schon gesagt habe, ich glaube, je mehr Erfahrung man grundsätzlich hat, desto mehr Erfahrung hat man dann auch im Umgang. Und ich weiß dann in solchen Momenten, dass ich eben auch einmal kurz mit mir einchecken muss, dass ich dann auch einmal sage so, hey, total okay, Angst zu haben, aber ich habe das im Griff, wir kriegen das hin, keine Sorge. Und mittlerweile sehe ich meinen Imposter so ein bisschen liebevoll als kleines Männchen. Manchmal ist es ein kleines Rumpelstilzchen, was ein bisschen beruhigt werden muss. Manchmal ist es einfach ein kleines Männchen, was ich an der Hand nehmen muss und eben sagen muss, hey, ich verstehe, dass du Angst hast, aber wir kriegen das hin.
Ja. Toll, dass du das so sagst, weil gerade, ne, man denkt häufig, wenn man dann Menschen sieht, die sehr sichtbar sind, ne, mein Gott, die kann ja gar nichts umhauen und das verursacht dann ja bei einem selbst noch mehr Hemmung, ne, weil man sich noch weniger traut. Ja. Aber dadurch, dass man einfach auch offen sagt, so wie du es jetzt gerade gemacht hast, Leute, wir sind alle aus dem gleichen Wasser geschnitzt und haben die gleichen, Heino Falke würde jetzt sagen, wir sind alle aus dem gleichen Sternstaub gemacht, weißt du. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das auch so sehen und dass wir damit etwas tun und auch mitverantwortlich sind für die Welt, in der wir leben. Ne? Und wir sind halt nicht Passivkandidaten, sondern wir sind alle auf diesem Raumschiff Erde, um dann noch meine Freundin zu zitieren. Aber das finde ich halt so schön, diese Vorstellung. Ne? Und Sag mal, welche Rolle spielt denn für dich Mut zur Persönlichkeit, um auch positive Veränderungen in der Arbeitswelt zu erzielen? Weißt du, weil ich denke mir manchmal, ist Persönlichkeit wirklich so gut zu zeigen im Konzern zum Beispiel? Ist es wirklich förderlich für einen oder bringt es eher einen wieder 10 Schritte zurück? Welche Rolle spielt der Mut zur Persönlichkeit, um da positive Veränderungen zu bewirken?
Ja, also ich glaube, das spielt wirklich für mich die Schlüsselrolle. Das ist ganz, ganz essentiell. Und du hast es vorher schon so schön gesagt, Menschen sprechen gerne mit Menschen und Menschen brauchen Menschen. Und genau darum geht es ja. Ich fand das ganz interessant, als ich vor 2,5 Jahren in die HR-Welt gewechselt bin, habe ich mich das erste Mal so wirklich bewusst mit dem Thema oder mit dem Begriff wie mehr HR auseinandergesetzt. Und dann war ich irgendwie vollkommen perplex, dass wir HR, also dass es Human Resources heißt, dass wir Menschen als Ressourcen bezeichnen. Und natürlich wusste ich das schon immer, dass das der Begriff ist, aber ich habe mich einfach nie damit auseinandergesetzt. Aber dann, als ich in diesem Job war, dachte ich so, wie absurd. Wir bezeichnen Menschen als Ressourcen. Und ich plädiere seitdem ganz stark dafür, dass wir aus HR Human Relations machen, weil ich glaube, darum geht es ganz, ganz stark in der Arbeitswelt. Und das ist eng verbunden mit meinem Thema Emotionen. Das ist aber auch ganz, ganz eng verbunden mit deinem Thema Mut zur Persönlichkeit. Das hängt alles zusammen. Ja. Und ich glaube, wenn wir eben diese menschlichen Verbindungen schaffen, dann schaffen wir eben auch Veränderungen, dann fühlen sich Menschen zugehörig, dann haben wir das, was so viele Unternehmen gerade dringend suchen, nämlich Mitarbeitendenbindung. Wenn wir diese Verbindungen haben, wenn wir diese Beziehungen haben, dann entsteht auch eine gute Mitarbeitendenbindung. Und das geht eben nur, wenn wir uns persönlich zeigen, wenn wir uns nahbar zeigen. Ich mag in dem Zusammenhang auch so gern den Begriff Vulnerable Leadership von Brené Brown. Auch das eine ganz, ganz tolle Forscherin in dem Thema. Und man würde es ja wörtlich übersetzen mit verletzliche Führung, was ich nicht so die richtige 1:1 Übersetzung finde, weil es im Deutschen einfach sehr sperrig klingt. Aber eigentlich geht es eben um Persönlichkeit, um menschliche Führung. Darum, dass wir den Mut haben, uns eben auch zu zeigen mit allen unseren Facetten als Menschen, dass wir nahbar sind Und das ist so wichtig, um Veränderung anzustoßen, dafür, dass Mitarbeitende vielleicht auch Führungskräften vertrauen, dass sie eben auch gemeinsam einen neuen Weg gehen, dass sie eine Motivation haben, dass sie in einer Zeit der Veränderung, die ja oft auch so ein bisschen Unsicherheit und Angst schafft, trotzdem eben den Mut aufbringen, diese Veränderung anzugehen.
Ja, absolut. Du sag mal, du hast gerade gesagt, dass du auch so ein bisschen auf Kriegsfuß nicht, aber mit Personal Branding, mit dem Begriff kannst du genauso wenig anfangen wie ich. Das haben wir auch schon im Vorgespräch festgestellt. Wohingegen ich es ja trotzdem es toll finde, wenn Menschen sichtbar machen, was sie Gutes tun. Also das steht jetzt nicht in Konkurrenz. Aber wo gibt es denn für dich da Red Flags auf LinkedIn oder auf Business-Netzwerken jetzt allgemein? Und du sagst, welche Entwicklung siehst du da? Was würdest du dir da vielleicht auch mehr für eine Kultur wünschen, damit wir wirklich in eine authentische menschliche Verbindung kommen? Ne? Also nicht nur, dass nur ChatGPT auch mittlerweile immer mehr gelesen wird, aber was sagst du zu den aktuellen Entwicklungen?
Ja, also ich, wie gesagt, ich stehe zu dem Thema sehr zwiegespalten. Und natürlich, wie du sagst, ist es ganz wichtig, dass Menschen darüber sprechen, was sie machen und was sie tun, dass wir das teilen, dass wir uns auch zeigen, wenn wir das dann wollen. Ich glaube, was ich gerade so ein bisschen schwierig beobachte in den letzten Jahren, ist eben dieses wirklich dann eine Marke zu sein und dadurch die Menschlichkeit zu verlieren, weil ein Mensch ist keine Marke und eine Marke ist kein Mensch, vice versa quasi. Und das finde ich oft ein bisschen schwierig, wenn ich das Gefühl habe, ich habe gar keine Verbindung zu den Menschen, sondern das ist jemand, der immer nur Hochglanzfotos, immer nur professionelle Fotos von sich selbst postet. Wie du sagst, dann Postings, die sehr offensichtlich auch gar nicht mehr so persönlich und menschlich geschrieben sind. Ich habe 0,0 was gegen ChatGPT. Im Gegenteil, ich nutze das sehr oft, sehr stark selbst im Alltag. Aber ich finde, man kann das nutzen, um zum Brainstormen, um Ideen zu finden, um Inspiration zu finden, aber nicht um wirklich persönliche Postings zu verfassen. Und ich finde, manchmal wird es schwierig, wenn dann eben so ein Bild generiert wird. Du musst immer wahnsinnig gut aussehen, du musst immer hochglanzprofessionelle Fotos von dir haben, du musst immer die klügsten Sachen posten irgendwie ja quasi Wand-Tattoo-Sprüche als LinkedIn-Post verfassen. Das finde ich ein bisschen schwierig. Und auf der anderen Seite, was mir ganz, ganz wichtig ist, es müssen nicht alle Menschen eine riesengroße LinkedIn-Reichweite haben und es müssen nicht alle Menschen eine starke Social-Media-Präsenz haben. Sichtbarkeit gibt es in so vielen Facetten und ich finde, für mich ist immer ein sehr schönes Bild, daran zu denken, wenn wir ein ganz, ganz grandioses Theaterstück haben, dann gibt es ein paar SchauspielerInnen oder Hauptdarstellende, die auf der Bühne sind. Aber es gibt eben Regisseure, es gibt Maskenbildner, Kostümbildner, es gibt Belichtung, es gibt vielleicht Orchester. Es gibt so viele Menschen, die auch eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen, die aber nicht sichtbar sind, weil sie vielleicht sagen, okay, die Bühne ist einfach nichts für mich. Und das ist so in Ordnung, das ist so wichtig. Und eben, wenn es diese Menschen nicht gäbe, dann gäbe es die Menschen auf der Bühne nicht, dann gäbe es das ganze Theaterstück nicht. Und das finde ich ganz wichtig und das möchte ich immer ganz, ganz stark mitgeben. Nicht alle Menschen müssen eine riesen Social-Media-Präsenz haben. Manchmal sind es eben kleine Netzwerke, in denen wir dann vielleicht aktiv sind, die nicht die große Öffentlichkeit haben. Und das ist ganz in Ordnung, weil da sind wir wieder bei dem Punkt Mut zur Persönlichkeit. Wenn ich für mich einfach sage, das bin ich nicht, damit fühle ich mich nicht wohl, dann finde ich es ganz wichtig, auch den Mut aufzubringen und zu sagen, ich unterwerfe mich jetzt nicht diesem vermeintlichen Gruppenzwang, dass alle sichtbar sein müssen und alle ein riesiges LinkedIn-Profil mit 3 Postings die Woche haben müssen, sondern ich habe den Mut dazu, diese Person zu sein, die ich bin, die mich ausmacht und so eben auch meine Arbeit zu machen.
Hätte ich jetzt dir ein Mikrofon anzubieten, würde ich sagen, Mic drop. Das machen wir dann nächste Woche, wenn wir uns wirklich genau auf der Bühne sehen. Cool, ja. Du sag mal, was ist denn deine, wenn wir so sagen, so Zufriedenheitsformel für deine Sichtbarkeit? Weil du hast ja eine schöne Reichweite auf LinkedIn, du bist medial schön vertreten, du bist auf Bühnen zu sehen, du hast eine tolle Leadership-Rolle natürlich auch in einem großen, sehr weltweit bekannten Unternehmen. Was sind für dich wichtige Bausteine für eine Zufriedenheitsformel, damit einen das auch nicht so übermannt? Sagt man auch übermannt, überfraut? Keine Ahnung.
Sagen wir jetzt einfach überfraut. Sagen wir jetzt mal, überfraut. Ja. Nee, aber ich weiß natürlich total, was du meinst. Also ich glaube, für mich ist ganz, ganz wichtig, mich nicht zu vergleichen. Und das ist extremst schwierig. Das passiert mir ständig immer wieder, dass ich dann denke so, oh Gott, Beispiel jetzt hochaktuell, ich war nicht auf der OMR. Und plötzlich sind alle auf der OMR und ich denke mir, oh Gott, ich war dieses Jahr nicht auf der OMR. Oh mein Gott, meine Karriere ist zu Ende. Und eben dann in solchen Momenten, da sind wir wieder beim Thema Bewusstsein, Selbstreflexion, Emotionen, weil auch das ist ja eine Emotion, dann eben auch ganz klar für mich zu sagen, hey, ich muss nicht in den Vergleich gehen. Ich habe ganz wichtige andere Sachen gemacht. Es war dieses Jahr einfach keine Prio. Es hat sich in diesem Jahr einfach für mich nicht sinnvoll angefühlt und nicht ergeben, auch noch jetzt nach Hamburg zu reisen. Und das war ganz richtig so. Und um eben in diesen Vergleich nicht zu geraten, bin ich auch tatsächlich mittlerweile sehr, sehr rigoros und blende bestimmte Themen aus oder blende auch Menschen aus, wenn ich merke, das ist für mich eben nicht echt, das fühlt sich nicht richtig an oder das setzt mich künstlich unter Druck, dass ich da mithalten muss. Das ist, glaube ich, für mich so der erste wichtige Punkt. Und dann ist für mich natürlich ganz klar, das ist jetzt vermutlich nicht überraschend, aber das, was sich gerade richtig anfühlt, das, was sich auch gerade wichtig anfühlt, das poste ich und das teile ich mit. Und bei mir kann das passieren, dass ich mal eine Woche lang gar nichts poste, sicher auch mal zwei Wochen lang nichts poste, wenn ich vielleicht einfach gerade so sehr in meiner Arbeit abgetaucht bin oder wenn ich auch einfach gerade nichts zu sagen habe. Und das würde ich mir so sehr wünschen, dass öfters mal der Mut da ist, nichts zu sagen, wenn man auch gerade nichts zu sagen hat. Und dass man dann nicht vielleicht künstlich danach sucht, was man denn jetzt sagen könnte, damit man doch bitte nicht den Algorithmus enttäuscht. Und damit kommen wir, glaube ich, so zum dritten Punkt, der für mich ganz wichtig ist. Ich habe noch nie und hoffe, ich werde es auch nie für den Algorithmus gepostet. Das hat sich für mich einfach nie richtig angefühlt. Und klar kann man sagen, ja, wahrscheinlich hätte ich eine sehr viel größere Reichweite, wenn ich das getan hätte. Vielleicht würden manche Themen auch noch mehr Menschen erreichen, wenn ich das tun würde. Aber für mich ist es ganz, ganz wichtig, dass ich dann poste und dass ich das poste, was sich für mich in dem Moment richtig anfühlt und dass ich nicht überlege, ah, wenn ich das jetzt morgen um so und so viel Uhr poste, dann funktioniert das vielleicht noch besser. Das war mir immer egal und ich hoffe auch, dass das den Menschen egal wird, weil Algorithmen hin oder her, am Ende geht es darum, dass es die Menschen erreicht und dass es die Menschen lesen, für die es wichtig ist. Und das wird dann passieren, wenn ich eben auch meine eigene Menschlichkeit zeige.
Ja, absolut. Ja. Das stimmt. Ich meine, es gibt ja Menschen, die haben totalen Spaß daran, jeden Tag und ihr Leben komplett digital auszuleben. Okay. Und das ist vollkommen fein. Ja. Ich bin gerade, ich schwebe gerade eher mit dir auf der Welle mit, weil mir geht es ähnlich, weil ich mache echt so schöne Sachen und viele wissen es nicht. Und ich habe dann auch nicht mehr die Muße, muss ich zugeben, mich hinzusetzen nach so einem, echt gestern war Feiertag, den ganzen Tag irgendwie was ausgearbeitet. Und dann dachte ich, oh, jetzt ist das so cool und wir haben da fast ein Jahr dran gearbeitet und das weiß kein Mensch. Ja, dann komme ich auch kurz in diesen Prozess, Mensch, warum kriegen das denn andere wieder so viel besser hin als ich? Ja, ich und dann habe ich auch dieses kleine Imposter-Syndrom, ich kenne das. Mhm. Aber wenn ich gerade nichts sagen kann oder nichts sagen will, dann halte ich einfach mal die Fresse. Ehrlich, ja. Entschuldigung, ja. Aber ich darf das ja sagen, ist ja mein Podcast, also insofern, wirklich, ne, und dann ist das okay, weil unser Business und unsere Karriere geht trotzdem weiter, ne, und es gibt Menschen, die sich auf mich verlassen, es gibt Menschen, die sind mit der Zusammenarbeit super zufrieden und das ist mir Gold wert, verstehst du, und dann muss man dann auch einfach mal die Kirche im Dorf lassen und sagen, man kann auch nicht alles, ne, und
absolut.
Und perfekt hat sowieso keine Seele. Das hat mir mal ein Coach gesagt. Und das ist auch echt ein schöner Spruch, finde ich. Und den können wir uns alle mal dicker, dick hinter die Ohren schreiben.
Das finde ich so, so schön. Ja. Und weißt du, was ich in dem Zusammenhang noch ganz, ganz wichtig finde, weil du das auch gerade angesprochen hast, Projekte und man hat daran gearbeitet und so weiter. Ich finde auch immer ganz wichtig, den anderen Menschen die Credits und die Sichtbarkeit zu geben. Weil das ist auch was mir oft auffällt, dass man so das Gefühl hat, wow, diese Menschen schaffen alles und machen alles. Die schreiben gefühlt 6 Bücher pro Jahr, stehen auf Riesenbühnen, haben ein fettes Business am Laufen und so weiter. Und dahinter stehen aber ganz viele andere Menschen. Und das ist 0,0 verwerflich. Im Gegenteil, ich finde das ganz wichtig, sich Unterstützung und sich Support zu holen und eben auch in Team um sich zu haben, aber diesen Menschen dann auch Sichtbarkeit zu geben und auch zu sagen, hey, mit den Menschen habe ich da und da dran gearbeitet, ohne die hätte ich das nicht geschafft. Das finde ich ganz wichtig und wertvoll. Und auch da sind wir beim Thema Menschlichkeit, weil das eben zeigt, so hey, alleine wäre sowas überhaupt nicht machbar. Und das finde ich ganz schön und wichtig, eben auch das zu zeigen und die Menschen zu taggen, über sie zu posten, über sie zu schreiben, wenn sie eben besondere Sachen machen und nicht nur immer von sich selbst zu erzählen.
Ja, absolut. Aber ist witzig, ne? Wenn wir über das Thema Sichtbarkeit reden, wir schwappen ganz schnell immer zu LinkedIn oder zu den Business-Netzwerken, ne? Dabei gibt es, wie du schon sagst, so viele Facetten, sichtbar zu sein, ob im kleinen oder im großen Kreis. Und machen wir uns nichts vor, es werden immer mehr Menschen digital unterwegs sein. Das heißt, der Kuchen wird für alle gleich groß und wir teilen uns den alle. Deswegen, scheiß auf Reichweite, ist das nächste schlimme Wort, was ich hier sage im Podcast, aber ist ja auch mein. Ne? Macht einfach euer Ding, ehrlich. Ne? Und schaut auf jeden Fall auch bei Lena vorbei oder Magdalena Rogel, aber Lena soll sie genannt werden. Ne? Auf jeden Fall auch auf LinkedIn schauen und bitte, bitte schaut auch ins Buch, weil das ist wirklich ganz toll. Das werde ich auch in den Shownotes und im Blog werde ich das definitiv auch verlinken. Ich könnte ja noch stundenlang mit dir weiterreden, aber ich habe jetzt noch mal so 3 Fräglein für dich.
Ja, los, ich versuche.
Weil einmal möchte ich definitiv noch mal die Kurve zu deinem Job noch mal einmal machen. Wie kann ich mir das vorstellen? Mit welchen Fragen beschäftigst du dich, um eben Diversity und Inklusion bei deinem Arbeitgeber zu etablieren und auch da eine gesunde Kultur zu schaffen?
Ja, also wir sagen immer so schön, der ganze Employee Lifecycle, das klingt immer aber so nach Business Buzzword, was es aber meint, ist wirklich von vorne bis hinten. Also es startet bei dem Zeitpunkt natürlich ganz stark Employer Branding, dass wir auch einfach Menschen für uns begeistern können, die ganz, ganz unterschiedliche Hintergründe haben. Dann geht es weiter natürlich beim Hiring-Prozess, da achten wir sehr stark auf inklusive Interviews, dass wir eben auch da schon ganz stark Inklusion wirklich im Vordergrund haben und verschiedene Möglichkeiten der Bewerbung, aber auch der Interviews bieten, um möglichst alle Menschen einzubeziehen. Dann geht es ganz weiter, wenn die Mitarbeitenden dann bei uns arbeiten, wenn die bei uns sind, eben wie fühlen die sich wohl, was können wir als Unternehmen dafür tun, dass sie eben für sich auch dieses Zugehörigkeitsgefühl haben, dass sie genau so sein können, wie sie sind, dass sie ihre ganze Stärke und Kraft nutzen können. Das ist sehr wichtig, weil wenn wir uns verstellen müssen, dann fehlt uns Energie, die wir in unsere Arbeit eigentlich reinstecken könnten. Und dann geht es natürlich aber auch um so zukunftsgerichtete Entscheidungen. Also wie entwickeln wir unsere Unternehmensstrategie weiter? Mit welchen Partnerunternehmen arbeiten wir zusammen und mit welchen Kunden? Welche Erwartungen haben wir da auch? Und natürlich ganz klar, wie entwickeln wir unsere Produkte weiter? Wie sorgen wir dafür, dass unsere Produkte inklusiv sind, dass unsere Produkte von allen Menschen, von möglichst allen Menschen genutzt werden können? Und dafür braucht es einfach ganz stark auch diese Diversität in den Teams. Dementsprechend schließt sich da dann wieder der Kreis, würde ich sagen.
Also es klingt ja so, als ob du einen 48-Stunden-Tag hast. So klingt das für mich.
Manchmal fühlt sich so ein bisschen so an, aber vor allem ist es für mich ein absoluter Traumjob.
Und dann hast du noch Zeit, hier zu sein mit mir im Podcast. Wahnsinn, unglaublich. Echt, also verrückt, verrückt. Du sag mal, du wirkst so selbstreflektiert und auch wie du redest, man kann dir unglaublich gut zuhören. Ne? Also es ist ja auch, wenn man das Buch liest, ich finde, man kann sehr gut, ich hab's durchblättert, ich hab's nicht komplett gelesen, aber ich hab's. Und man erkennt an der einen oder anderen Stelle wirklich auch deinen Wortlaut, also so wie du jetzt sprichst. Das finde ich echt cool. Bringt dich dann auch mal was so richtig auf die Palme?
Ach ja, natürlich, total viel. Also ich bin grundsätzlich ein sehr emotionaler Mensch und natürlich kann mich auch mal was total auf die Palme bringen. Ich glaube, ich bin grundsätzlich ein sehr humorvoller Mensch und das hilft mir dann auch, wenn mich mal was auf die Palme bringt. Mhm. Und natürlich habe ich mich einfach in den letzten Jahren viel damit beschäftigt, welche Methodiken gibt es eben auch, wenn die Emotionen mal sehr hochkochen und wenn es mal anstrengend ist. Und das versuche ich dann einfach in den Situationen zu nutzen und bestenfalls eben so reflektiert mit den Emotionen zu sein, dass sie gar nicht erst überkochen, dass der Dampfkochtopf gar nicht erst in die Höhe geht, sondern dass ich vielleicht eben diese, wie wir es zu Anfangs besprochen haben, diese Check-ins habe und damit umgehen kann. Aber vielleicht passend dazu, weil du es gerade gesagt hast, ich habe nämlich lustigerweise tatsächlich letzte Woche mein Hörbuch eingesprochen. Aha. Und für mich ist es ein schönstes Kompliment, wenn du sagst, man liest manchmal mein Wortlaut, weil ich habe das alles selbst geschrieben und jetzt kann man den Wortlaut dann auch bald wirklich hören. Aber auch da hatte ich wirklich viele Momente, die mich so ein bisschen innerlich selbst auf die Palme gebracht haben, weil ich dachte, wie schwer kann es denn sein, das vorzulesen, was ich selbst geschrieben habe? Und ja, dann gab es da doch ein paar Momente, wo ich dann manchmal kurz tief durchatmen musste und gucken musste, dass ich eben meine Emotionen auch wieder in Schach halte.
Ja. Aber schön, dass du auch mal überkochen kannst. Das ist sehr beruhigend.
Meine Freundin kann ein Lied davon singen.
Ja, sehr schön. Du, apropos hochkochen, wir kommen jetzt zum Feuerwerk. Und da kannst du dich für eine Option entscheiden. Bist du ready?
Absolut.
Okay, das ist nämlich jetzt das Fitmach-Programm für die allerletzte Frage, weißt du? Okay, also Berge oder Meer?
Mehr.
Halb voll oder halb leer?
Halb voll, immer.
Mit Verstand oder mit Gefühl?
Mit Gefühl natürlich.
Hab ich mir fast gedacht. Bücher oder Filme?
Bücher.
Stadt oder Land?
Stadt.
Nach Plan oder spontan?
Spontan.
Bist du Frühaufsteher oder Nachteule?
Leider beides. Passt nicht, aber ist so.
Okay. 24 Stunden wach. Jetzt habe ich ihr Erfolgsgeheimnis rausgefunden. Jetzt weiß ich Bescheid, wie sie das alles hinbekommt. Okay. Du, selbst kochen oder essen gehen?
Selbst kochen.
Und Lieblingsgericht?
Oh, das ist total schwierig, weil also die Menschen, die mich kennen, ich esse alles und sehr gerne und sehr viel. ich glaube, absolutes Lieblingsgericht wäre wahrscheinlich Schokokuchen.
Ehrlich? Mhm. Ja, okay. So mit Glasur obendrauf, also so richtig, oder so ein trockener.
Nee, der muss schon so richtig, am besten auch innen noch so mit flüssigem Kern.
Sowas, ja, sowas richtig Fluffiges, ne? Wenn man so rein, dass das noch so Geräusche macht, dass das noch so richtig saftig ist, ne? Oh, ich krieg Hunger. Okay. Hast du einen Lieblingsdrink?
Ja. Also ich meine, ich wohne in Bayern, ich trinke tatsächlich sehr, sehr gerne Bier. Mhm. Überraschenderweise wahrscheinlich. und ansonsten mag ich gerne Espresso Martini.
Okay, also diese Kombination aus Schokokuchen und Espresso Martini. Ach
ja, jetzt wo du es sagst.
Oh, okay, so, jetzt müssen wir uns noch kurz gedulden, weil die letzte Frage steht an. Lena, ich will von dir wissen, warum braucht unsere Welt Mut zur Persönlichkeit?
unsere Welt braucht Mut zur Persönlichkeit, weil wir in einer Gesellschaft leben, in einer Arbeitswelt leben, die immer mehr von Technologien bestimmt wird. Und das ist ganz wertvoll und gibt uns ganz viel Raum, unsere Menschlichkeit wiederzufinden. Aber genau deshalb brauchen wir mehr Mut zur Persönlichkeit, weil wir nur dann in dieser Welt, die eben immer digitaler und technologischer wird, weil wir nur dann auch zukunftsfähig sein können.
Vielen lieben Dank, Lena. Es hat mich total gefreut. Ich, wie gesagt, hätte dir noch wahnsinnig mehr Fragen stellen können. Aber wenn ihr Fragen habt, dann lest ihr Buch. Schaut einfach mal, was ihr im Internet so finden könnt. Da ist einiges am Start. Und wie man sieht, ich habe ja Lena auch einfach eine E-Mail geschrieben. Sie ist auch menschlich und nahbar. Also insofern, Lena, ich hoffe, du hast auch die Zeit etwas genießen können. Vielen Dank für deine Tipps.
Danke dir für die schönen Fragen.
Super. Ja, und euch ganz, ganz viel Spaß, auch natürlich beim Nachlesen, weil es gibt zu dieser Folge gibt's die stärksten Zitate. Es waren jetzt zu viele dabei, aber es wird eine Auswahl sein. Und es gibt auch natürlich den Videocast. Also falls ihr uns jetzt gerade zuhört, gibt's natürlich auch das begleitende Gespräch auf YouTube unter Corporate Kitchen. Und unter mutzupersönlichkeit.de findet ihr sowieso alles. Also insofern, seid mutig, zeigt Persönlichkeit, eure Shirin. Ciao! Prost! Hol dir deine Portion Mut zu Persönlichkeit. Alle Folgen zum Podcast findest du unter www.mutzupersönlichkeit.de als Video bei YouTube und bei eingängigen Podcast-Diensten.